Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Wirt der Katrin Almhütte, Roland Schimpel.
Meine Mutter war wirklich so eine Seele und die hat wirklich für alle so ein Ohr gehabt und die hat jeden respektiert und gut behandelt. Und dieses Zuhören und diese Empathie, die man eigentlich als Gastgeber braucht, die versuche ich schon zu haben und aufmerksam zu sein und den Leuten auch zuzuhören und ein guter Gesprächspartner zu sein.
Nach vielen Stationen in der Top-Gastronomie, der Fashionwelt und sogar als Foodtruck-Betreiber hat er hoch über Bad Ischl sein persönliches Paradies gefunden und vereint Kulinarik und Tradition auf einzigartige Weise.
Nachdem der ganze Wirbel vorbei ist, verändert sich der ganze der Flair dieser Alm komplett und ich liebe es auch im Sommer, sowie im Winter auch, dann herumzubleiben und speziell, wenn es dann 5, 6 wird, im Sommer 7 dämmert und dann kommen die Gamseln vor die, also das ist kein Schmäß, was ich erzähle. Wir haben zwei Gamsrudeln mit je 20 bis 25 Stück und dann kommen öfters, und es ist nicht selten, die kommen am Abend und in der Morgendämmerung dann bis 4, 5 Meter vor die Hütte und essen da und ein bisschen und das ist einfach traumhaft zum Zuschauen.
Grüß dich, Peter. Servus, Robert. Weißt du, was meine Lieblingsfolgen sind zum Aufnehmen?
Die ganz oben am Berg sind, sicher.
Richtig, richtig. Auf den Almen, in den Hütten und so weiter. Zumindest über 1000 Höhenmeter.
Und heute haben wir genau 1393 Meter Höhe.
Genau, und wir sind am Herzberg der Ischler.
Ja.
Weißt
ja.
du das?
Dass ja,
wir das so
ja natürlich.
Wir waren ja schon mal oben. Heute sind wir aber nicht in der Gondel, so wie letztes Mal, sondern wir sind auf der Katrinalm, in der Katrinhütte heroben. Und zwar haben zu Gast den Roland Schimpel, den Hüttenwirt. Ein alter Bekannter vom Attersee, der mittlerweile sein Glück da erinnern im Inneren, so jetzt kann man gut sucht und gefunden hat. Und ich freue mich sehr auf diese Folge.
Grüß dich, Roland.
Ja, servus Robert, servus Peter.
Freut uns sehr, dass wir uns hier zusammensetzen durften. Und ich sag's gleich, falls man ein bisschen Hüttentreiben hört, du hast ja heute offen.
Wir haben Betrieb, ja. Es hat die letzten Tage der Schneefall eingesetzt und Gott sei Dank wird die Piste schon langsam interessant für die Tourengeher. Mhm. Und ich vermute, dass heute schon ein paar aufschlagen werden herum auf der Hütten.
Aber es ist ja kein Skigebiet mehr, die Katrin, gell?
Nein, seit 2012 nicht mehr, aber das hat einfach den Umstand gehabt, dass das als Skibetrieb zu defizitär gewesen wäre oder war tatsächlich. Und jetzt ist es halt ein Skitourengebiet worden und das ist auch gut so. Mhm.
Gut so, weil ein bisschen weniger Rummel ist, du mehr Zeit hast für die Gäste oder wie siehst du das?
Naja, wenn die Verhältnisse gut sind, und das waren sie ja die letzten drei Winter leider nicht, weil einfach wir ganz schwache Winter gehabt haben. Die einzigen zwei Winter, die wirklich gut waren in meinen ersten zwei Jahren, 2020 und 2021, waren die Lockdown-Jahre, wo ich per Gesetz geschlossen halten musste. Mhm. Und da sind dann hunderte Skitourengeher vor mir auf der Hütte gestanden. Und das war ein bisschen ärgerlich, ja, aber ansonsten jetzt freuen wir uns, dass es endlich losgeht.
Aber wir kommen noch zu der einen oder anderen Geschichte, auch zum Corona-Lockdown. Da gibt es ja auch spannende Sachen drüber zu erzählen, die du da erlebt hast. Vorher vielleicht noch ganz kurz, wir sind jetzt das zweite Mal heroben gemeinsam, der Peter und ich. Ja. Wir hatten schon einen sehr schönen Nachmittag mit dir, kann mich gut erinnern. Und jedes Mal haben wir davon geträumt, hier diese wunderschöne Aussicht über das Dachsteinmassiv, Traunsee, Mondsee, Nussensee, Schwarzensee, Hallstätter See zu haben. Beides mal nix.
Nein, und wir glauben es gar nicht mehr, dass es wirklich gibt. Also nehmen wir uns mit, was sieht man in Wahrheit?
Habt ihr wirklich noch keine Panorama?
Nein, immer Nebel.
Um Gottes Willen.
Jedes Mal in der Wolke oder im Nebel.
Ja, das ist ein totaler Einzelfall, muss ich sagen.
Du bist ein Marketing-Genie.
Ja, ist ein Einzelfall. Ja. Nein, also in der Regel haben wir da ein traumhaftes Panorama. Wir sehen rüber am Dachstein, am Krippenstein, auf dem wunderbaren Gosakam und so weiter und so fort. Und das genießt natürlich ganzjährig die Gäste, die zu uns kommen.
Also es gibt das Panorama. Robert, wir werden es wieder versuchen wahrscheinlich.
Ja, oder? Wir kommen bestimmt wieder und vor allem, glaube ich, haben wir mehr Chancen im Sommer.
Ja, das glaubt man, aber das letzte Mal war im Sommer hier auch nichts. Du, das hätte ich mal eine Frage. Aber
ich habe einen Vorschlag. Also ja. zur Entschuldigung werde ich euch auf alle Fälle so einen schönen Bilderjahreskalender von der Katrin einem schenken, ja, dass ihr zumindest einmal einen Eindruck mitnehmen dürft.
Ja. Ja. Okay, fangen wir mal ganz am Anfang an, oder?
Ja, ich würde gerne am Ende anfangen.
Ja, ehrlich, können wir auch.
Ich habe mir was überlegt. Und zwar, was ich immer so spannend finde, man kennt diese Hütten, man kennt die Hüttenwirte voll in Beschäftigung, in Action. Aber wie ist es, wenn die letzten Gäste gegangen sind? Wie fühlt sich die Katrin heroben für dich an, wenn die Tür zu ist, du der Letzte da oben bist? Was ist das für ein Gefühl und warum liebst du das so?
Ja, es ist schon in gewisser Weise so ein Gefühl von einer Mischung aus Arbeitsstätte und totale die Natur und des Runterkommens. Es ist nachdem der ganze Wirbel vorbei ist, verändert sich der ganze Flair dieser Alm komplett. Und ich liebe es auch im Sommer, so wie im Winter auch, dann herumzubleiben. Und speziell, wenn es dann 5-6 wird, im Sommer 7 dämmert und dann kommen die Gamseln vor die. Also das ist kein Schmäß, was ich erzähle. Wir haben zwei Gamsrudeln mit je 20 bis 25 Stück. Wow. Und dann kommen öfters, und es ist nicht selten, die kommen am Abend und in der Morgendämmerung dann bis 4-5 Meter vor die Hütte und essen da und ein bisschen. Und das ist einfach traumhaft zum Zuschauen. Das
jetzt müssen wir unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitnehmen. Weil diese Hütte ist ja unglaublich. Die ist ja kein Betonbunker, wie man das heutzutage hinstellt, sondern die ist aus 1888 aus Holz. Ich nehme an, schon umgebaut dazwischen. Einiges wahrscheinlich sogar. Erzähl einmal.
Ganz kurz, ja, es war vermutlich, ist da natürlich auch schon der Kaiser in seiner Jagdzeit da vorübergezogen bei der Hütte. So lange steht die schon. Mhm. Die war tatsächlich immer eine bewirtschaftete Alm mit Kühen herum, hauptsächlich. Das war ein Kurstall da, wo wir jetzt herinnen sitzen. Und in den 60er Jahren, wo dann die Seilbahn gebaut wurde, hat man dann erkannt, dass man da eine Jausenstation braucht. Und dann wurde das allmählich sukzessive langsam umbaut und adaptiert. Und ja, heute ist es das, was es ja letztendlich ist. Ja, das hat viel... Es hat viel durchlebt, die Hütte, aber wir haben es jetzt auf einen sehr modernen Stand gebracht. Also das ganze Elektrische und ein Kühlhaus habe ich. Und das ist eigentlich, also man kann da schon ganz gut arbeiten.
Okay, das ist das, was hinter den Kulissen ist. Das ist für dich natürlich wichtig. Aber vorne ist es eine Holzidylle mit einem alten Bauernkasten, mit alten Türen, mit wunderschönen Sitzbänken. Gemütlich einfach.
Ja, ich hoffe, dass das so empfunden wird vom Gast. Wir versuchen natürlich da eine Behaglichkeit und eine Gemütlichkeit zu transportieren und reinzubringen. Und ich bin selber ein Mensch, der sich so wohlfühlt mit diesem, sagen wir mal, Retro.
Schick.
Ja, nein, mir gefällt es. Ich bin da vielleicht ein bisschen kitschig, würden manche meinen. Ja, aber es ist halt unser Stil oder meiner und ich hoffe, das gefällt den Leuten auch.
Aber für Plätze gibt es eigentlich nicht, oder?
Plätze?
Ja, Sitzplätze.
Sitzplätze, ja, wir haben hier innen offiziell 45 Sitzplätze und außen auf der Terrasse im Sommer so zwischen 100 und 120 Sitzplätze.
Und über die inoffiziellen Zahlen schweigen wir uns aus, weil ich denke, hin und wieder wird schon mal gefeiert worden sein, da oben mit 2-3 Leuten mehr.
Um Gottes Willen, ja. Mein Stammtisch zum Beispiel, das ist der Tisch 2, nennen wir ihn. Da passen offiziell 6 Leute hin, aber am Lichtpradl Montag sind da schon mal 14 Leute absessen.
Jetzt ist die Katrin der Herzberg der Ischler, sagen sie, ja. Ist es auch dein Herzberg?
Ja, absolut. Es war schon Liebe auf den ersten Blick, muss ich sagen. Und es vergeht kein Tag, wo es mir nicht das Herz aufgeht, wenn ich bei der Gondel aussteige oder wenn ich selbst zu Fuß aufgehe und in meine Arbeit und die Hütten aufsperre. Es macht Spaß und ich hoffe, dieser Zustand dauert noch lang an, weil wenn das dann einmal nicht mehr so wäre, dann muss ich mir überlegen, was anderes oder was Neues zu machen. Aber bis jetzt gefällt es mir gut. Ich habe heuer wieder einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit den Besitzern, Besitzerfamilie, mit der Seilbahn, mit Johannes, mit meinem Vertragspartner und es läuft eigentlich über weite Teile hervorragend.
Da gratulieren wir recht herzlich.
Absolut. Was sind denn die Typen von Menschen, die zu dir raufkommen? Also wir sind jetzt mit der Seilbahn natürlich nach oben gefahren. Unten ist Schnee in Bad Ischl, heroben ist ein Winter Wonderland. Und wir haben eigentlich bis jetzt einmal, es ist Vormittag an einem Samstag, ausschließlich asiatische Touristen gesehen. Aber es ist uns ja auch schon erzählt worden, dass wirklich so gut wie jeder heraufkommt. Ah, du lachst
aber. Ja, weißt du warum? Ich bin aus der Gondel ausgestiegen, habe eine Gruppe Asiaten gesehen und habe gesagt, jö, lauter Einheimische.
Aber es kommen ja andere auch rauf. Wir haben aus der Gondel gesehen, zum Beispiel Skitourengeher und wir wissen mittlerweile, Bad Ischler kommen auch gern her. Wer sind die typischen Katrin-Typen, die heraufkommen?
Da muss man jetzt einmal differenzieren zwischen Sommer, Herbst und Winter. Grundsätzlich ist für die Einheimischen der Berg das ganze Jahr ein interessanter, sagen wir mal, Trainingsberg oder Ausflugsberg, Erholungsberg. Mhm. Es gibt ja viele, die ja Jahreskarten haben, Ischler, Gäuserer, mittlerweile auch Gmundner, Vöcklabrucker, Welser, die einfach auch es genießen, vielleicht einmal aus der Nebeldecke zu uns hoch in die Sonne zu kommen. Das ist sicherlich ein Argument. Und ansonsten, das mit den Asiaten, wenn ich das kurz erklären darf, das ist kein Paradebeispiel, aber es sind tatsächlich in der Tat Südkoreaner, die da mit Bussen kommen, die so eine Europatour machen und die nehmen halt Hallstatt mit und ein bisschen Ischl. Und ich denke, das ist dem Umstand geschuldet, dass wir halt die relativ günstigste Berg- und Talfahrt haben, also verglichen jetzt zu anderen in unserer Region. Und die wollen halt kurz was mitnehmen, ein Bergerlebnis. Und die Gäste sind ganz lieb und nett. Die kommen raus, machen ein Foto, verhalten sich ganz nett, trinken vielleicht oben beim Alex einen Kaffee und sind wieder weg. Also die sind in 10 Minuten weg, weil die sind vielleicht am Nachmittag schon wieder in Prag oder in Budapest.
Ja. 21 Länder in 7 Tagen.
Ja, so. Mit relativ rationierten Schlafeinheiten.
Genau, aber das heißt, die Touristen kommen eher nicht zu dir herunter, die bleiben dann oben, zumindest diese Art von Reisenden.
Die bleiben zu 90% oben. Zu mir kommen die Bergsportler, die hochgehen, auch natürlich die mit der Gondel kommen, die Hotelgäste von Ischl, von Gäusern, von der Umgebung. Viele Hotelgäste werden mir empfohlen. Ich werde vermittelt und natürlich auch für Familien. Jetzt in den Ferien, in den Weihnachtsferien waren ganz viele Familien mit kleinen Kindern da, die da halt auch Schlitten fahren wollen und so. Also es ist bunt gemischt. In jeder Altersgruppe gibt es da Gäste, die bei mir verweilen.
Und dein Ruf ist ja bekannt, vor allem auch für die Kulinarik. Du machst ganz besondere Speisen. Ich glaube, das ist sehr bekannt und hast auch sehr gute Getränke. Wie kamst du dazu?
Getränke, ja, das setze ich voraus als Gast, dass das in Ordnung sein muss. Also ich bin selber jemand, dem ein gutes Bier schmeckt oder natürlich auch guter Wein oder Schaumweine oder alles, was in diese Kategorie reinrutscht. Das ist einmal klar. Und ja, meine Prägung in der Gastronomie, habe sehr viel in der Welt auch sehen dürfen.
Dazu kommen wir noch.
Ja, Entschuldigung.
Step by step.
Kochen, Ich koche gern das. Ich habe ja mein ganzes Team von Lech am Arlberg mitgenommen, weil ich habe ja 2019 in der Burg in der Kriegeralpe beim Herrn Lucian Gerd, beim Bürgermeister von Lech, habe ich um einen Winter arbeiten dürfen. Mhm. Das war ein reiner Zufall, das hat mir auch der Ingo zu verdanken, mein Altersseher Freund.
Ja.
Und in diesen 3 Monaten habe ich meine Jungs kennengelernt, die jetzt mittlerweile bei mir das 5. Jahr treu zur Seite stehen. Und das ist mein Küchenchef, der Christian, die Margarete, die sind jetzt im Winter allerdings dieses Mal im Murau, am Kreisberg, am Igel. Ja, und der Gigi, der ist ganzjährig bei mir. Das ist meine starke Hand. Also jetzt auch, wenn es ums Schneeschaufeln geht und so, weil allein freut es mich wirklich nicht mehr so sehr, jeden Tag Schnee zu schaufeln. Aber ja, in Summe gesehen haben wir da ein gutes Team.
Aber jetzt erzähl mal, was gibt's denn bei dir kurz zum Essen?
Mariana,
Robert hat schon Hunger offensichtlich.
Die Klassiker natürlich sehr bekannt, würde ich meinen, Träumen zu sagen, ist der Schweinsbraten bei mir, der sehr gelobt wird. Dann gibt es natürlich die Kaspotzen, die Knödel. Also ich habe Haché-Knödel, Kramiknödel aus der Knödelwerkstatt vor Wienischgasten. Und dann habe ich selbst angesetzte Suppen natürlich, braucht man. Und darüber hinaus Tagesgerichte. Und was ich jetzt im Winter als Special anbiete, das sind natürlich auch so Fondues, weil da war die Nachfrage in einer gewissen Weise da. Und auch Tomahawk-Steaks auf Bestellung.
Wow.
Für bis 3, 6, 9 Personen, je nachdem. Also Tomahawk-Steaks ist so eine Geschichte, die habe ich vom Arlberg mitgenommen. Die Idee hat mir recht gefallen und geht relativ einfach und hat einen irrsinnigen Wow-Effekt.
Bestimmt. Ja gut, wenn ein halber Meter Speise vor dir liegt, das ist natürlich was Tolles. Ja. Ist die Qualität etwas, was mittlerweile gefordert wird oder stichst du da schon noch heraus?
Das kann ich schwer beurteilen. Ich war immer der Meinung oder das ist meine Prämisse, dass ich einfach sehr gern gute Qualität, dass die Preis-Leistung passen muss. Das erwarte ich, wenn ich jetzt in andere Restaurants oder Wirtshäuser gehe und das möchte ich auch gern selber bieten. Also eine ehrliche Gastronomie, wo wirklich der Gast zufrieden heimgeht und sagt, okay, das ist jetzt nicht überteuert, das ist in einem normalen Bereich und da habe ich jetzt eine schöne Sache gehabt und da komme ich gern wieder. Das ist mein Ziel und das möchte ich auch meinen Mitarbeitern so vermitteln.
Was ist denn für dich Gastfreundschaft? Wie funktionierst du als Wirt?
Boah, das wird von außen differenziert betrachtet, schätze ich
mal. Schauen wir mal von innen.
Ja, ich versuche natürlich, ich bin ein Wirtshausbub, ich bin am Wirtshaus aufgewachsen und meine Mutter war eine ganz tolle Wirtin, die jetzt 92-jährig immer noch sehr gut geht und ich sie sehr gern und oft besuche, so kurz geht. Und da hat mich diese Wirtshauskindheit sehr geprägt. Und meine Mutter war schon so eine Gastgeberin, die sie wirklich am Stammtisch um alle, da hat es natürlich alle verschiedenen Schichten gegeben, vom Tischler bis zum größten Bauern. waren in Ried und der Postenkommandant ist gekommen. Damals hat es noch eine Gendarmerie gegeben und das war halt früher. Und alle haben natürlich getrunken und alle sind dann irgendwann einmal, man darf es jetzt nicht laut sagen, aber die sind dann mit dem Auto heimgefahren. Das war in die 70er, 80er Jahre.
Aber das war eine andere Zeit, muss man einfach sagen.
Meine Mutter war wirklich so eine Seele und die hat wirklich für alle so ein Ohr gehabt und die hat jeden respektiert und gut behandelt. Und dieses Zuhören und diese Empathie, die man eigentlich als Gastgeber braucht, die versuche ich schon zu haben und aufmerksam zu sein und den Leuten auch zuzuhören und ein guter Gesprächspartner zu sein. Und ich hoffe, in den meisten Fällen gelingt es mir. Natürlich, wenn jetzt die Bude pumpvoll ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Und dann renne ich oft einmal mit 5 Tellern rein, ohne jetzt jemanden aktiv zu grüßen, obwohl er mir anschaut. Aber das ist dann das wird mir oft vorgeworfen, das ist ein arroganter Wirt.
Wirklich?
Ja, das ist schon ein paar Mal durchgekommen, weil ich einfach gerade, wenn man am Weg zurück, sagen wir 3 Leute noch eine Bestellung und ich merke mir das dann und habe nur 5 Sachen im Kopf und dann renne ich an jemanden vorbei, den ich gerade nicht kriege. Und dann wird mir das jetzt ein bisschen angeheftet. Aber das ist passiert, aber das tut mir natürlich im Nachhinein leid, aber das kann man nicht vermeiden.
Das glaube ich da. Du hast gesagt, du bist ein Wirtshausbauer, da kriegt man ja viel mit. Kannst du einen Tisch lesen, wie der drauf ist, wie die Leute drauf sind? Hast du das Gefühl, man kriegt da irgendwie einen sechsten Sinn für den Gast?
Ich glaube schon, ich habe das ziemlich gut trainieren können, meine ich. Und zwar war ich ja viele Jahre am Oktoberfest in München. Und darunter auch 5 Jahre Biergartenchef vom Marstall. Das ist jetzt ein mittelgroßes Zelt. Das war früher das Hippodrom und ist jetzt das Marstall. Und ich war da 5 Jahre lang zuständig für 1000 Sitzplätze im Freien. Und da hat man natürlich es mit vielen verschiedenen Nationalitäten zu tun. Und ich war eigentlich zuständig für 32 Kellner und ich habe 8 Securities gehabt. Und da muss man natürlich durch die Tische gehen und sehen, okay, da musst du ein bisschen ein Frühwarnsystem haben, wo kann jetzt was sein, wo kann was passieren. Und da habe ich immer relativ zeitig einschreiten müssen und sagen müssen, okay, da muss jetzt die Security hin oder beziehungsweise das waren halt so Sachen, wo man dann auch eine Sensorik aufbaut. Und das hat mir, glaube ich, jetzt auch viel geholfen, wobei ich da in diesem kleinen Rahmen das ja nicht wirklich brauche. Aber den Menschen als solches erkennen, das würde ich schon mir zumassen. Ja, doch.
Du bist ja in der Top-Gastronomie gewesen, jetzt nicht nur am Arlberg, sondern wenn man sich mit deiner Vita ein bisschen auseinandersetzt, vorher am Wörthersee und dann später auch in Top-Häusern. Was hast du mitgenommen in diese doch sehr unterschiedliche Aufgabe darauf? Ist es der Qualitätsanspruch oder was ist die letzte Spur der Top-Gastronomie jetzt da oben auf der Katrin?
Ich liebe ein schönes Weinglas. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Also wenn ich irgendwo so ein billiges Glasel kriege, dann kann ja der Wein schon gar nicht mehr schmecken. Das ist das Erste. Und da muss ich auch eine lustige Anekdote erzählen. Ich habe von Einheimischen kriegt man dann am Anfang, und zwar im ersten Jahr, so über 3 Ecken dann irgendwo ein Feedback. Und da habe ich zum Beispiel eines dieser Feedbacks war, ja, in der Hitten, ich trinke am liebsten mein Bier aus dem Flaschel und so quasi, das war die Reklamation war, dass ich frisch gezapftes Bier serviere. Okay. Und das war natürlich eine Sache, von der Seite habe ich es überhaupt noch nicht gesehen. Gell? Also die Leute, es gibt viele, die wollen auf einer Hitten einfach eine Bierkiste unter dem Tisch stehen haben und da hintrinken, was ja auch legitim ist, aber dass das als Kritik abfällt, habe ich mir nicht gedacht.
Mhm. Wie viele Generationen braucht man, um ein echter Bartischler zu werden?
Boah, das ist eine gute Frage. Also da würde ich jetzt mal raten, ich bin jetzt 5 Jahre da, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich in einem gewissen Kreis schon akzeptiert bin, aber nicht im ganzen Bereich.
Aber dann gehen wir mit dir noch ein bisschen auf die Reise, weil du hast eine super Ausbildung gemacht und der Peter hat schon gesagt, Wörthersee, Arlberg, stimmt eigentlich das Gerücht, dass du Caroline von Monaco bedient hast?
Maria, naja, das war 1989. In diesem Jahr waren viele, es war mein erster großer und mein bis heutiges Vorbild, Adi Werner, ist einer der größten Gastronomen in Österreich und Gastgeber. Und da war ein junger Bub und da habe ich an der Hotelbar die Barausbildung gemacht, also nach der Hotelfachschule. Das hat mich ja total gereizt, ich wollte ja Barkeeper werden.
Aber hast du die Prüfung gemacht?
Die Barkeeper-Prüfung als solches nicht. Ich habe halt in diesen Häusern gelernt vom alten Toni Jokisch. Das war der Grand Seigneur oben damals. Ja, ganz ein strenger Chef. Und da haben wir die ganzen Cocktails, also haben wir Picobello arbeiten müssen. Das war Wahnsinn. Ja, und in diesem Jahr war die Caroline, glaube ich, hat ihren 30er oder 40er. Müssen wir jetzt nachrechnen. Ich glaube, in 30er hat es gefeiert, in der Hospizalm. Und die Hospizalm liegt mir auch sehr am Herzen, weil das war das zweite Jahr, wo es offen war, wo ich oben gearbeitet habe. Und wenn ich jetzt noch in die Hospizalm als Gast komme, da ist der Karl-Heinz Bahle, der Werner Künstler, alle, mit denen ich damals vor, wie lang? 30 Jahre?
Nein, das gibt es aber
nicht.
Das
gibt es nicht. Nein, dann musst du nachrechnen. Ewig, ja. Und die sind immer noch dort. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
So jung.
Ja, nein, jetzt wird es Zeit. Ja, und tatsächlich, also die Hospiz, die das ist so mein Herzblut noch und da komme ich auch gerne als Gast hin. Und ja, es war eine schöne Zeit. Und wenn ich heute ein bisschen jünger wäre und ich, wie gesagt, immer wenn ich da am Arlberg hochfahre, also wenn ich 20 Jahre jünger wäre, wäre ich sicher da oben im Winter. Das ist das war so mein Platzl, was mir gefällt.
Weißt du, was die Caroline bestellt hat?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Nein, da war ich so nervös. Das war der Tafel, ich glaube, das war die Familie, waren 20, 30 Leute okay. Und die waren relativ, sage ich mal, abgeschirmt in einem Stüberl. Die haben da gefeiert und wir haben da servieren dürfen. Aber ich kann mich an Details da jetzt nicht mehr so genau erinnern.
Aber haben die damals solche großen Namen beeindruckt? Mehr als heute vielleicht?
Nein, man geht relativ unbedarft an die Sache heran. Als Jugendlicher, das hat man natürlich, ja. Meine Mutter war viel aufgeregter daheim wie ich, weil ich habe dann wieder mal angerufen, was der im Festnetz. Und gesagt, der war da und der rennt dabei. aber das war für mich damals so unspektakulär natürlich. Ja.
Everyday Business. Und irgendwann kam dann der Bruch mit der Gastronomie. Wie war das?
Boah, der Bruch. Naja, es war der Bruch. Ich habe mir einfach damals jetzt erfällt es mir wieder ein. So
ja, also. Das,
ja, richtig. Nein, ich habe damals, ich habe dann eine Hotelmanagement-Karriere angestrebt und habe so ein Tourismus, zweijähriges Trainee-Programm in Salzburg gemacht, zum großen Seminarhotel und bin dann als Direktionsassistent zur Familie Raschhofer nach Gastein gekommen, ins Haus Hirt. Vielleicht sagt euch die Raschhofers was, Heiner, ja. Rossbräu und ist der Sohn und kenne ich auch gut natürlich. Der
hat das. Ich war gerne im Haus Hirt. Das gehört jetzt zusammen mit Miramonte und so weiter. Das ist ja nach wie vor eine tolle Adresse.
Die Evelyn Raschhofer hieß sie damals noch. Jetzt heißt sie Igrat, weil sie mit dem Eik verheiratet ist. Genau. Das war in diesem Jahr, haben sie kennengelernt, ja, wie ich dort war. Und das war total lustig, weil ich habe mit dem Eik im Haus Hirt, wir haben geschrauft und umbaut und das war total lustig. Und und dann kam eines Tages der Anruf von meiner Schwester von der Kucke aus dem Zillertal. Und die hat gesagt, die hat mir damals erzählt, also die hatte ja, ihr Mann war Holländer und war Tennistrainer und die haben dann sind in Maastricht gewesen und in Aachen und die sind dann zurückgekommen nach Österreich und ins Zillertal und die haben dann einfach aus heiterem Himmel heraus eine Schuhmarke gegründet, weil der Donald. Der war so ein Schuhfetischist und hat damals schon gute Kontakte nach Italien und Spanien aufgebaut, zu Schuhmanufakturen. Und die haben einfach eine Schuhmarken gegründet, die Geierwalle genannt worden ist. Ja. Da haben wir so Edelweiß draufgeknallt und also Applikationen. Und das,
aber schräg, oder
ja,
eigentlich?
Aber das war in diesen Jahren so am richtigen Punkt gesetzt, dass das durch die Decken gegangen ist, wie verrückt. Und nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, hat mir meine Schwester verzweifelt angerufen und gesagt, du kannst uns nur noch ein bisschen helfen, weil das ist ja ein Wahnsinn. Wir brauchen unbedingt. Ja, und ich habe gesagt, was tue ich mit Schuhe? Also das muss man jetzt mal erklären, mit Trachtenmode. Und dann habe ich ein paar Wochen überlegt und nach ein, zwei Monaten habe ich ja dann zugesagt. Und dann bin ich ins Zillertal gezogen und dann war ich auf einmal zuständig für Verkaufsagenten von diesen Trachtenschuhen. Und ja, so ist es einfach entstanden. Total ins Blaue hinein.
Und das hat dich ja bis nach Amerika.
Ja, wollte ich auch jetzt
gebracht. Entschuldigung, Robert.
Ja. Ach ja, das ist natürlich, die Entwicklung war so, dass wir dann immer größer denken haben müssen von Monat zu Monat und wir haben da in Lernersbach in Dux angefangen und ist dann größer geworden und dann haben wir immer mehr Platz gebraucht und dann sind wir nach Wiesing rausgezogen und haben da großes Lagerbereich gekauft mit Wohnsitz und ja, und irgendwann einmal ist die Sache losgegangen, dass wir haben in europäischen Ländern gut verkauft. Wir haben ja um die 1200 Kunden gehabt in Deutschland, in Frankreich. In Südtirol hat uns der Name Erwin Stricker was sagt, ehemaliger Skirennläufer. Ganz ein toller Mensch, der hat dann den Vertrieb für Südtirol übernommen. Wir haben dann, glaube ich, 30 Kunden über in Cortina d'Ampezzo und in Bozen und Meran. Überall in den Schuhgeschäften haben wir unsere Schuhe gehabt. Und so ist das eine zum nächsten gekommen und dann ist jetzt irgendwann einmal die Idee von mir gewesen, warum gehen wir nicht nach Amerika, weil da auch die Nachfrage ist oder wäre in diesen ganzen Rocky Mountain States, also überall, wo es ein bisschen so auch einen alpinen Touch hat oder einen Vierjahreszeiten-Touch und dann habe ich mir ein bisschen da reingelesen und reingetigert und dann bin ich draufgekommen, aha, okay, das ist die WSA ist die größte Schuhmesse Amerikas und die findet jährlich in Las Vegas statt.
Und aber da muss ich dir jetzt was fragen. Wie spricht man Geier Valley auf Englisch aus?
gleich.
Wirklich?
Geier Valley.
Ja, so sagen die Amerikaner, ja, die machen das ein bisschen amerikanischer, aber charmant. Und
aber war das ein Begriff drüben?
Na, es ist ja bei uns, glaube ich, den wenigsten ein Begriff, oder?
Naja, schon.
Oh ja. Kannst du das erklären, was das war?
Na, das musst du erklären. Ja. Du warst ja der Marketing-Experte.
Na, die Urgeschichte stammt von der Anna Steiner-Knittel. Also es war eine tatsächlich lebende Person um die Jahrhundertwende in Tirol, in Innsbruck. Das war eine sehr, sehr, würde ich sagen, heute würde man sagen, emanzipierte Frau, die aus dem Bergbauernhof gekommen ist und die hat tatsächlich, also früher, man weiß nicht, ob es ein Geier oder Adler war, aber es war auf alle Fälle ein Greifvogel, ein großes, junges Tier, das die offenbar wirklich gehütet hat und deswegen hat sie im Dorf Elbingenalp ein bisschen einen eigenartigen Touch schon gehabt, weil das war ja, aber in der Tat war sie so, es war eine intelligente Frau und das war auch einer der ersten, die in München Kunst studiert hat, also die war in 1880, 90, jetzt muss ich hätte da hinten sogar ein Buch liegen, aber müsste mal nachschauen, aber tatsächlich hat die in München Kunst studiert und hat dann in Innsbruck, in der Maria-Theresien-Straße, einen kleinen Shop gehabt, wo sie Postkarten gemalt hat. Habt ihr auch nicht gewusst.
Nein, ja, super Geschichte.
Noch nie gehört, so.
Oh ja, ich kenne es schon. In Wirklichkeit war sie eine der ersten Falknerinnen, oder?
Könnte man meinen, ja. Es ist natürlich dann alles ein bisschen ein Mythos drumherum.
Könnte man meinen.
Ja. Nein, es ist dann ein bisschen eine Story draus gemacht worden, ja.
Und ihr seid nicht ganz unschuldig, würde ich sagen.
Nein, die Tirol-Werbung hat das dann aufgegriffen in die 80er Jahre und die haben eine ganz tolle Schwarz-Weiß-Fotostrecke gemacht. Und die haben diese Nachinszenierung gemacht. Vielleicht könnt ihr euch an das tolle, spektakuläre Schwarz-Weiß-Bild erinnern, wo das hübsche Model am Stein da hängt und in das Adlernest reingreift. Und das Bild haben wir, das war damals noch der Markreiter, der Tourismuschef von der Marketing-Tirol-Werbung, und den haben wir dann kontaktiert. Und haben ihn gebeten, anders war es. Doch, die Tirol-Werbung haben wir gefragt. Aber ich habe den amerikanischen Fotograf, der war aus Idaho oder irgendwo, war der ein ganzer Star-Fotograf. Und den habe ich angeschrieben, wegen der Fotorechte, weil das ist ja ein Riesenthema, die Fotorechte. Und den habe ich angeschrieben, ich bin da immer relativ gerade und straight und versuche da den kürzesten, einfachsten Weg zu finden. Und habe ihm einfach die Bitte gestellt, es gefällt uns dieses Foto, wir sind die und diejenigen, die das machen wollen und machen Fotos. Und wir möchten dieses Bild am Schuhkarton drauf haben. Und dann haben wir der zurückgeschrieben nach einem Zeitl, auf natürlich Englisch. Und der hat geschrieben, ja, ihr könnt es verwenden, aber ihr schickt mal zwei, drei Paar Schuhe, also als Geschenk. Es war der Deal.
Voll nett. Deal.
Ja. Und somit war das Thema vom Tisch und dann haben wir die Fotorechte. Nur für diesen Zweck haben dürfen, den Schuhkarton zu begleiten damit. Ja.
Aber großartig. Jetzt bist du in Las Vegas, glaube ich, Amerika, wie auch immer, auf der größten Schuhmesse und kriegst dort keinen Stand. Was war dann?
Mariana, ja, das war auch ein bisschen lustig. Das war so, ich habe mich ja ursprünglich darum beworben, an der Messeleitung, und da kriegst du natürlich ein Rückschreiben. Ja, ist fast schon ein süffisant Lächeln hat man dabei gemerkt bei dem Schrieb. Es sind 1200 Aussteller und weitere 600 sind in der Warteschleife. Und es wurde mir empfohlen, also ich kriege auf alle Fälle keinen Platz auf der Messe, aber ich kann mir ja irgendwo im Expo Center oder drüben im Mirage oder in irgendeinen dieser Klimahotels eine Suite mieten und da mich in ein Zimmer reinsetzen und dann irgendwie versuchen, an Kunden zu kommen. Mhm. Und für mich war das irgendwie, ja, was soll ich jetzt in einem Hotelzimmer? Ich habe überhaupt keine Connections. Mhm. Das wird gleich null bringen. Und dann vergingen so Tage und Wochen vielleicht, und dann habe ich so eine Gala aufgeschlagen, weißt du, das Kitsch-Magazin, das Deutsche. Und da habe ich so durch...
Society-Heft.
Entschuldigung. So wollte ich es ja sagen.
Das ist wieder deine Ecke, Robert, gell?
Und dann blätter ich so durch und dann sehe ich den Arnold Schwarzenegger mit Family in Idaho, in Ketchum, im Skiort Schuhe einkaufen. Und der hat in sein Auto gerade Schuhe eingekramt. Und dann steht drunter, ja, und Arnold Schwarzenegger, der ist so ein Schuhfan und bla bla bla. Und dann ist bei mir ein Lichtlauf gegangen. Und dann habe ich gedacht, das ist es, der hilft mir. Und dann habe ich mich sofort zum Computer gesetzt, habe einen Brief geschrieben und bin ins Lager ausgegangen und habe einige Schuhe zusammengeschmissen in einen Karton. Und wir hatten ja so schöne von Lodensteiner, mit denen haben wir super zusammengearbeitet, so Schlüsselanhänger, hochwertige und dieses, jenes. Und habe wiederum das einfach ein Bittschreiben, Begleitschreiben reingelegt und habe gesagt, wer wir sind, was wir wollen und ob er uns helfen kann, ob er da Connections hat. Ja, und dann ist es weitergegangen, ja. Und dann ist einmal, du musst einmal die Adresse herausfinden. Das ist nämlich Oak Productions Santa Monica, Kalifornien, ganz einfach. Das ist eine Produktionsfirma.
Oak Eiche.
Oak. Ja, Oak Productions.
Hast du das gewusst?
Na, selbstverständlich.
Das glaube ich dann nicht. Ich weiß nicht, ob es die Firma heute noch gibt, aber damals hat es natürlich gegeben und dann habe ich ihm das hingeschickt. Und dann ist einmal gar nichts passiert. Und dann ist eine Woche nichts und dann zwei Wochen nichts passiert. Und man dachte, ja, das ist versumpert, weißt du, das ist. Ja, und auf einmal sitze ich, habe damals schon Geschäfte mit Chicago gehabt. Wir haben damals schon einige Geschäftsverbindungen nach Amerika gehabt, weil wir einen Importeur drüben gehabt haben. Aber das ist ein bisschen schlecht gelaufen, weil es mit der Zollerei nicht hingehört hat. Und dann sitze ich um 9 Uhr am Abend im Büro, fahre mir Leute das Telefon, hebe ich ab und sage, ja, ganz komisch, was der von Weitem weg eine Stimme. Ja, Elisabeth, bla bla bla. Ich habe dreimal nachgefragt, wer spricht das? Ja, die Elisabeth, Personal Assistant von Arnold Schwarzenegger, eine Österreicherin, die hat mich gefragt, ob wir jetzt schon auf der Messe sind oder nicht. Und ich habe gesagt, nein, wir würden aber gerne. Ja, und was ist dann passiert? Nächsten Tag kommt ein Fax von Las Vegas, vom Chris Eichen, vom Messedirektor. Der hat uns mitten in der Messe, hat uns auf 24 Quadratmeter Stand. Auf 24 Quadratmeter Stand gekriegt, zack, boom. Über den nächsten Tag habe ich das Flugticket gebucht und dann haben wir geschaut, dass wir da umgekommen. Und so ist es dann losgegangen. Und dann habe ich, dann bin ich wirklich, wir haben die ganzen, du musst dir vorstellen, 200 Schuhe als Muster verpacken in Kartons, habe ich mit UPS rübergeschickt nach Las Vegas und dann ist es da irgendwo in ein Sammelzentrum angekommen. Dann bist du mit 1000 Ausstellern auf einer Messe, ich war noch nie auf einer Messe in Amerika. Total Jetlag gehabt und dann holst du das Klumpert einmal ab und dann suchst du mal den Stand und rennen hunderte Leute mit so Wagerl fahren zueinander. Dann habe ich endlich meine Muster gefunden und dann habe ich endlich meinen Stand gefunden und dann komme ich hier und bock aus dort und dann kommt auf einmal so ein Mann vorbei und dann, are you Roland Schimpel? Hat er so
gesagt. Maybe.
Ja. Maybe. Und dann hat er mir so die Hand geschüttelt und hat gesagt, you must have very good connections. Das hat er wirklich gesagt.
Und du hast eigentlich gar nicht.
Ja, und so. Und wow. Das war, und dann war in Folge natürlich Korrespondenz mit dem Arnold öfters und der hat sich total gefreut, dass das geklappt hat und hat dann für sich und seine Frau, für die Maria, wirklich eine Bestelliste mir geschickt und hat das, und für die ganze Familie, für die Kinder. Und ich habe dann haufenweise Schuhe geschickt. Ja. Und ich habe dann gedacht, weil die erste Fuhr war ja gratis, die habe ich mir geschenkt. Und dann hat er gedacht, ja, eigentlich hat er jetzt bestellt, gell? Und wie tun wir es? Soll ich mir so einen reichen Bauer eine Kuh schenken? Ich weiß nicht. Und dann haben wir gedacht, nein, jetzt schicke ich ihm das verrechnet, die haben jetzt schon, gell? Ja. Und dann hat er mir brav die Kreditkartennummer geschickt und alles. Also das hat alles, wollte er sauber abgerechnet haben, das hat alles super hingehört.
Das ist ein feiner Mensch.
Nein, das würde ich meinen, also absolut, also 100%.
Aber er hat geholfen, obwohl ihr euch nie getroffen habt und auch später nie getroffen habt?
Leider, er hat mir versprochen, dass er mich einmal in Tirol in der Firma besucht. Wir hatten dann auch, mein Chef, unser Chefvertreter war der Rory Mitchell, der hat in Idaho in Ketchum im Sun Valley Skigebiet ein Schuhgeschäft gehabt und den habe ich auch mal besucht. Ich war mal ein paar Tage Skifahren in Idaho und dort hat er auch der Arnold ein Haus.
Ja?
Ja, weil die meisten Celebrities haben in Sun Valley in Ketchum ein Haus. Also Tom Hanks, dann die Jamie Lee Curtis und ganz viele haben dort ein Haus und wir sind in der Siedlung auch mal durchgefahren, also ganz verrückt. Und da wollten wir uns treffen, aber das ist leider gescheitert, weil ich war unter dem falschen Namen in dem Hotel, wo wir uns treffen wollten, eingebucht und jetzt haben wir uns die nicht gefunden und das ist leider schief gegangen. Aber ist ja wurscht, sei es wie es sei, der Kontakt war immer irgendwie schriftlich da und ja.
Kannst du dir sagen, komm mal zu mir nach Bad Ischl?
Ja, ich habe dann in Folge noch ein paar Mal gesehen bei uns, der ist ja jetzt ja jetzt ins Zelt gekommen am Oktoberfest. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so am hin, weil das kann man sich nicht vorstellen, was da für Rummel um den Menschen ist.
Wahnsinn.
Und ich wollte ihn einfach in Ruhe lassen und da haben wir gedacht, nein, die Zeit, das interessiert ihn wahrscheinlich jetzt mal, wenigstens, wenn ich mit der alten Geschichte herkomme.
Aber irgendwann war die Zeit vorbei in der Fashion-Industrie für dich. Ich glaube, es war sehr erfolgreich. Aber es hat trotzdem der Ruf der Heimat dich ereilt und du bist ins Salzkammergut gegangen. Und da haben wir dich dann zum ersten Mal gesehen am Attersee.
Ja, richtig. Ja, dazwischen war aber auch nach der Mode noch ein bisschen andere Sachen in Innsbruck. Ich habe noch eine Zeit lang in Altrans gewohnt. Ich habe eine Modellagentur noch geführt, 8 Jahre lang. Und
selbst gemodelt.
Ja, auch. Also, es war einfach, meine damalige Lebensgefährtin hat auch viel gemodelt und das war dann so, die Nachfrage so stark, dass wir das einfach gesagt haben, okay, jetzt machen wir halt eine Firma und haben halt Modenschauen gemacht, Hotel, Fotoshootings, wir haben mit 2, 3 Agenturen sehr eng zusammengearbeitet. Aber das ist, wie gesagt, das dauert dann nur mehr eine Stunde, wenn ich über das
machen wir nächstes Mal. Aber sag mal generell, bevor wir ins Salzkammergut kommen, bist du ein Mensch, der Chancen erkennt und zugreift?
Puh.
Das klingt so, oder? Das würde ich sagen.
Das klingt jetzt so, nein, ja. Ich weiß nicht.
Das ist mir die liebste Antwort. Nein, ja, ich weiß nicht.
Hab Angst, ist auch noch dabei.
Nein, wenn ich ein gutes Bauchgefühl habe und alle Sachen passen, dann bin ich relativ schnell entschieden. Mhm. Und ich bin schon so ein bisschen ein Gefühlsmensch und mache das dann. Und ich bin sehr oft in Abenteuer reingesprungen und bin immer da ein bisschen vorausgelaufen. Mhm. Auch wenn ich mir ab und zu die Finger verbrennt habe dabei. Aber ich habe das schon gern gemacht. Mhm. Also ich stehe dann schon schnell hinter meiner Meinung und versuche da was weiterzubringen.
Wie war das Bauchgefühl gestern Abend, wie ich da geschrieben habe, ob wir heute am Vormittag einen Podcast aufnehmen?
Na, mir war klar, dass du nächstes Wochenende meinst. Aber dass das so schnell geht, habe ich mir jetzt auch nicht erwartet.
Oft geht es so schnell.
Ja, ja, doch, das ist gut. Das ist Taten.
Taten, genau. Aber hüpfen wir jetzt vielleicht zum Attersee, weil da warst du dann auch länger. Also du hast ja die Gastronomie dann wieder gefunden, oder?
Auch so eine Sache, ja. Ich hab, mein Spätzle, der Alex, hat gesagt, du, bei uns im Segelclub, die haben keinen Wirten. Und du weißt, wie das ist. Ihr wisst es selber, Wattersee, die Segelclub-Gastronomie oft
ist wichtig.
Hängt ein bisschen hinterher.
Aber wichtig.
Und ich habe mir das tatsächlich gedacht, super, boah, irgendwie reizt es mich schon wieder. Und das hat mich voll gejuckt. Und auf einmal haben wir gedacht, nein, ich muss das machen. Gell? Und das war so ein kleiner Lieber, ihr kennt es nicht vielleicht, das ist ein Bootshaus. Das ist ja vom... Wie hieß der damalige Architekt, der gemeinsam mit Alfons Walde studiert hat? Der hat ja das gebaut. Das war der, da hat es den Walde gegeben und dann irgendwie mit Meister, ein Wiener Architekt.
Robert Hüff.
Na, wüsste ich jetzt nicht.
Nein, mir fällt es nachher ein. Auf alle Fälle ist der Platz wunderschön und das war alles gemütlich und ich habe ja sehr viele Leute dort schon kennt, weil ich sehr oft auf dem Club schon war, zum Segeln, zum Mitsegeln und ja, ich habe das dann gleich umgesetzt und es hat gleich vom ersten Tag an wieder Spaß gemacht.
Aber stimmt es, dass du dann auch mal in der Bierschmiede gearbeitet hast?
Das war so, der Donninger Mike vom Limann, mein alter Freund, der ist ja ein guter Freund vom Schöckenberger Mario, die sind ja miteinander in die Schule gegangen und der Mario, den ich damals nicht kannte, der hat ja die Brauerei eröffnet und der Donninger Mike hat mich angerufen und hat gesagt, du, der Mario, mein Freund, der macht eine Brauerei am Attersee, die Bierschmiede, und der sucht halt einen Gastronomen, der ihm das ein bisschen aufstellt. Und ich habe mir gedacht, ja, da hilf ich ihm einfach. Mhm. Wenn das nur 3 Tage oder 4 Tage in der Woche sind, so war es ja damals, da habe ich ihm das Wirtshaus ein bisschen mitbetreut, die ersten 2 Sommer. Und ich glaube, er war recht dankbar und mir hat es auch einen Spaß gemacht. Wir haben super zusammengearbeitet und der macht echt das beste Bier.
Ja. Er war ja einer unserer allerersten Gäste, ehrlich gesagt.
Und wer es noch nicht gehört hat, unbedingt nachhören, ist eine super Folge mit der Bierschmiede.
7.
Was glaubst du? Es kann sein, ja. Ziemlich am Anfang. Mhm. Und das Bier ist wirklich großartig. Aber was war dann bitte der Futterkutter?
Das war, das war einer von diesen Ohrfeigen. Nein, ich habe so einen Anhänger, das war so fast jugendlicher Leichtsinn, wobei ich damals nicht mal jugendlich war.
Aber umso sympathischer ist es.
Ja. Der Sigi Able, mein Festzeltchef von München, der hatte mehrere so Trailer, mit denen er so Jahrmärkte bespielt hat, mit verschiedenen Bratwürstelsachen und so. Und so einen
Street Food, sagt man heute dazu.
Ja, genau.
Hätte es wahrscheinlich super funktionieren, glaubst du nicht?
Ich habe den dann gekauft um ein kleines Geld, habe den um ein großes Geld umgebaut.
Erster Fehler.
Bin dann natürlich im Zuge der Geschichte, habe ich gesagt, da müssen wir lässiges Branding machen. Und dann bin ich natürlich nächtelang beim Drückelheinz gesessen in der Bar in Lenzing. Und wir haben, glaube ich, 30 Namen für Foodtrucks kreiert. Und das Lustigste, was hängen geblieben ist, war Futterkutter. Ja. Und natürlich habe ich ja immer, weil ich habe ja auch in Wels, ich war ja 9 Jahre lang, habe ich ja am Stadtplatz in Wels Glühweinstandl gehabt. Und das hat Spatzelalben geheißen, weil ich da keine Spatzen angeboten habe. Und mein Logo war so zwar so Spatzen, die sich in einem Herz küssen, also mega kitschig. Also das habe ich auch vom Oktoberfest so ein bisschen diese... Das
kann man jetzt nicht so vorstellen, zwar so Spatzen.
Spatzen, die sich küssen und in ein Herz...
Aber du meinst die Vögel?
Vögel, ja, Spatzen.
Oh, ich habe wirklich doch keine Spatzen.
So nein, also tatsächlich Vogelspatzen.
Okay. Wie heißt so schön? Lieber das Taubi am Dach als der Spatzi in der Hand.
Ja, und dann haben wir gedacht, na, dieses Projekt muss wieder muss ein Vogel im Wappen sein, im Logo. Und dann ist mir der Pelikan eingefallen, weil der Pelikan ist so ein gemütliches, träges Tier mit einem riesen Maul und der gern frisst. Und so ist der Futterkutter mit dem Pelikan entstanden.
Sehr heimischer Vogel.
Nein, aber verrückt genug, um zu mir zu passen.
Und wo bist du dann gestanden damit?
Meine erste große Geschichte war der Surf-Weltcup im Neusiedl in Bodersdorf.
Wow.
Ja, ja. Ja.
Da hat es wahrscheinlich super funktioniert, oder?
Der Futterkutter. Genau das Gegenteil war der Fall. Nein, es war nämlich so, ich habe den Organisator, war zufällig ein Wälzer, den ich kennengelernt habe über den Weihnachtsmarkt. Und der hat mir das angeboten. Aber der war ja in diesem Beachvolleyball-Szenario drinnen. Und ich bin jetzt dann dort gewesen und der Beachvolleyball-Bereich war ein Side-Event vom Dings. Jetzt bin ich dort hingefahren, es war Mai, es waren 2 Event-Wochenenden und es war leider Gottes so, dass an beiden Wochenenden, ich glaube, es hat eine Durchschnittstemperatur gehabt von 7 oder 8 Grad plus und ich hätte eigentlich nicht meine Sachen mitnehmen sollen, also ich hätte kein Bier mitnehmen sollen, sondern einen Glühwein besser. Also die ganze Geschichte war für mich wirtschaftlich ein Fiasko. Und das war meine erste Ohrfeige, wo ich gedacht habe, naja, so toll rennt das auch nicht, so wie alle immer sagen. Also Standort bestimmt auch auf diesen Events natürlich zum Großteil. Ich war ja irgendwo am letzten Eck von der ganzen Veranstaltung und das hat wirklich, ja, das hat Skandal. Es war irgendwie ein Fiasko.
Aber hättest du nicht irgendwem schreiben können wieder? Nach einem besseren Platz?
Nein, ich war mittendrin. Das war alles vergeben und da hat es dann nicht. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, Schwamm drüber, ich habe 6.000 Euro verloren. Machen wir was anderes, was am nächsten Event. Und dann war da wieder Schlechtwetter. Und dann habe ich gedacht, nein, das gibt's nicht. Ich habe gezeigt, ich musste die Ware einkaufen und du kannst dir dann nicht sagen, keine Ahnung, du musst da was machen mit der Ware. Also es gibt sehr viele erfolgreiche Foodtrucker. Ich war das Gegenbeispiel.
Sehr sympathisch, oder? Ja, Wahnsinn. Und dann warst du im Motorjachtclub, da haben wir uns auch kennengelernt und so weiter. Aber irgendwann kam dann die Zeit auf der Katrin. Wie kam es dazu?
Über Willhaben.
Tatsächlich?
Nein. Ja, ja.
Das ist mir jetzt fast zu unromantisch.
Ich finde auch.
Ja, also eine kurze Vorgeschichte, romantische kriegst du jetzt noch, doch, weil es war so, dass ich ein halbes Jahr zuvor eigentlich, ich war vorgesehen für das Linzerhaus auf der Taublitz. So ein wunderschönes großes Steinhaus mit 2-stöckigen Unterkunftsmöglichkeiten und ein großes Projekt. Und der Alpenverein Linz hat es vergeben, das im Internet gefunden, weil ich war schon auf Hütten fokussiert. Und dann bin ich dahin, habe verhandelt in Linz, habe mir die Hütten mehrmals angeschaut und war wunderschön. Aber ich habe dann in der letzten Nacht die Entscheidung vor der Unterschrift, habe ich für mich entschieden, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Und ich habe dann gesagt, ich kann das nicht, ich mache das nicht. Das ist mir die Nummer zu groß.
Ja.
Weil es ist ein Hotelbetrieb, da sind 70 Betten, da brauchst du eine Rezeption, das bin ich nicht, das kann ich nicht, das ist mir zu viel. Und dann habe ich die Sache weggeschoben und dann habe ich für mich gesagt, es kommt für mich was Neues, was Besseres. Und dann bin ich am Arlberg arbeiten gegangen zum Ingo, weil ich wollte ja nur Silvester feiern bei ihm und dann sind aus 3 Tage 3 Monate geworden. Und dann hat man wieder der Donninger Mike, beziehungsweise meine damalige Freundin, die Evelyn Sperl.
Man muss gerade sagen, Donninger Mike ist ja eine Legende am Attersee, weil er den Liemann gehabt hat. Ja, für alle, die nicht damals auch in dem Spiel dabei waren.
Uralt Freund von mir und offenbar war das immer so ein Jobvermittler für mich, weil der immer überall auch geschaut hat, was sie wo rührt. Und da hat es tatsächlich im Milhaben ins Rad gegeben von der Hütte, weil da war ein Pächter drauf, der war aus Zell am See. Und der war da 1,5 Jahre da und der war vorher in St. Moritz und hat dann wieder von St. Moritz ein Angebot gekriegt, dass er so eine Hütte übernehmen kann und wollte dann da so schnell wie möglich die Zelte abbrechen. Mhm. Und der hat dann schnellstmöglich einen Nachpächter gesucht und da habe ich mich sofort ins Spiel gebracht natürlich und habe mich bei der Seilbahn gemeldet und bin nach Ischl gefahren und war dann einer von mehreren Bewerbern sozusagen.
Mhm. Unglaublich und glücklich. Ist es die letzte Station?
Bist du gekommen, um zu bleiben? Oder ist es auch wieder ein Mosaikteilchen in deinem Leben, wo du sagst, na, schauen wir mal, wie es weitergeht, aber irgendwas kommt sicher?
Es wird sicher spannend weitergehen, davon bin ich überzeugt. Das zeigt jetzt alleine schon meine Situation, meine familiäre. Ich habe heuer geheiratet, eine Inderin, also eine Deutsch-Inderin, die in Goa lebt.
Eine, Zitat, wunderschöne Deutsch-Inderin, haben wir irgendwo gelesen.
Tatsächlich, wo liest man sowas noch?
Du hast das irgendwo gesagt in einem Interview.
In der Gala.
Nein, das war beim Reinhard, beim Waldenberger. Ja, das kann schon sein.
Eine wunderschöne Deutsch-Inderin mit einem Hotel in Goa.
Nein, ich bin ganz happy, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und wir haben jetzt parallel natürlich auch Pläne und sie kommt jetzt natürlich öfters und länger zu mir rüber und unterstützt mich da auch ein bisschen zu einem gewissen Grad.
Weil sie kommt auch aus der Branche.
Sie ist eine Gastronomin, sie ist eine ganz tolle Gastronomin, aber ich möchte jetzt nicht mit ihr da in der Arbeit versinken, sondern wir haben auch nebenbei noch andere Pläne. Wir möchten ein bisschen reisen, sofern es möglich ist, zeitlich möglich ist, aber wie gesagt, da steht uns noch alles offen. Also ich würde jetzt sagen, beruflich bin ich jetzt einmal also mittelfristig sicher da, langfristig kann ich es nicht versprechen.
Aber da habe ich eine Frage an dich. Gibt es Schließzeiten oder hast du durchgehend offen? Gibt es irgendwo, wo du wirklich Urlaub machen kannst?
Ja, wir sind im November Monat zu, da haben wir einen Revisionsmonat und wir sind im März wieder einen Monat auf Pause. Mhm. Und das braucht die Seilbahn auch, weil wir haben jetzt eine große Generalrevision. Ich glaube, der Johannes hat ja schon erzählt davon. Ja, genau. Da wird viel Zeit und Geld investiert, dass wir da wieder die Lizenz verlängern dürfen. Ja, und in der Zeit werden wir ein bisschen ausrosten gehen, dass wir uns wieder für den Sommer vorbereiten können.
Aber gibt es ein Privatleben als Hüttenwirt? Ist das möglich, wenn man jeden Tag da oben ist, außerhalb dieser beiden Monate?
Also ich habe sehr viele Freunde aus der Gastronomie, die zu mir süffisant sagen, also ich bin ja Halbtagswirt, weil ich höre um fünf Uhr auf zum Arbeiten, wo die anderen erst anfangen.
Das ist gemein.
Ja, zum gewissen Teil haben sie recht, aber ich muss sagen, ich bin sehr dankbar um den Umstand, weil natürlich, man als Gastronom, wenn man am Abend frei hat, das ist Luxus pur, das ist lebensverlängernd, würde ich meinen. Und das ist eine super Geschichte und ich bin ganz froh. Es ist natürlich eine 7-Tage-Woche, ist schon fordernd, aber dass ich mit den Abend frei habe und dass ich den frei gestalten kann, das ist ein ganz ein hohes Gut, das ist ganz wichtig.
Sag mal, gibt es Parallelen zwischen dem Salzkammergut und Goa, wo deine Frau ist? Gibt es da irgendwas, was verbindend ist? Weil eigentlich würde man sagen, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten.
Ja, vermutlich haben sie die Welten angezogen, aber es ist überhaupt keine Parallele. Das Einzige, was wir jetzt gerade bauen am Strand, wir bauen uns auch ein Häusl. Das würde man sagen, es wird auch eine Hütte, ein bisschen eine komfortablere Hütte, aber das ist schon das Einzige, was man vergleichen kann.
Wird die auch einen Namen tragen? Ich weiß schon, dass das eine private Hütte ist, aber wirst auch wieder einen Vogel ins Logo nehmen.
Nein, es wird kein Logo geben. Das Logo hat meine Frau gerade gemacht. Das ist ein wunderschönes Logo. Da geht es um Palmen und um Ananas und um Kokosnüsse. Also da haben leider... Wohl, ein Kingfisher ist drinnen. Jetzt fällt es mir ein.
Hallo.
Da ist ja schon wieder ein Vogel dabei. Ein Kingfisher ist drauf.
Man muss einfach sagen, du hast einen Vogel.
Eindeutig. Also, die Vögel, die verfolgen mir ein Leben lang. Ja.
Warst du schon mal dort in Indien? Beziehungsweise
nein,
in Goa?
Nein, überhaupt nicht.
Über mein Goa?
Ja.
Das war wunderbar. Ja. Das ist ganz anders, als man sich vorstellt bei diesen Goa-Festen. Das war ja immer so ein Begriff, oder die Goa-Partys. Ja, ja. Das ist überhaupt nicht so. Es ist wunderschön dort. Sollte man mal hinfahren.
Ja, gerne. Also ihr seid sogar eingeladen, wenn ihr mal rüberkommen wollt. Also wir haben zwei Bungalows noch frei, auch die dann touristisch genutzt werden können. Das ist wunderschön mitten in einem Naturschutzgebiet. Also man hat den Strand für sich alleine. Das ist wirklich toll. Aber wie gesagt, das ist eher Reisezeit im Winter. Nein, also zwischen November und April würde ich das empfehlen.
Was die meisten nicht wissen, die Babsi, meine Frau sitzt hinter der Kamera heute und jubelt da hinten. Sie liebt Indien, sind wir mal einen Monat dort und Goa sowieso. Also wir kommen kommen sicher mal dahin. Das haben wir sowieso am Plan gehabt.
Zurück ins Salzkammergut.
Ja, let's go back.
Wir können, hast du noch Fragen?
Nein, ich muss nur überlegen, jetzt darfst du damit durch nicht stellen, weil es ist immer so, ich muss das auch mal erzählen, wenn der Robert keine Frage mehr hat, dann steckt aber das Mikrofon.
Und wenn der Peter eine Frage hat, dann zupft er mir immer am Ärmel. Also falls ihr das mal seht auf YouTube, das sind unsere Abmachungen. Was ist eigentlich dein Lieblingsgericht hier heroben?
War schwierige Frage.
Du bist ja auch jeden Tag da essen, oder?
Naja, schon. Schon. Ich versuche mir dann immer wieder ein bisschen auch was Gesundes nebenbei auch mitzunehmen, also ein bisschen frisches Gemüse ab und zu, dass ich das erwische. Aber in Wirklichkeit esse ich, mein Hauptgericht ist meistens erst am Abend. Mhm. Ich bin untertags, sollte ich vielleicht ein bisschen regelmäßig essen. Das wäre ein Neujahrsvorsatz. Mhm. Ja.
Und dann fällt mir natürlich auch noch eine Frage ein, was kochen wir denn heute für einen Robert, den Veganen? Hast du da irgendwas herum?
Natürlich, die schönsten Kartoffeln aus dem Everdinger.
Ein Gemüse aus dem Backerl.
Nein, das finde ich schlecht vorbereitet.
Aber Krautfleckern, oder?
Das könnten wir ja hinkriegen. Ja, müsste ich schauen. Ja, vielleicht, wenn du dann das abdrehst. Dann.
Sag mal, kannst du dich an dein erstes Mal herum auf der Katrin erinnern? Überhaupt, ich kann mich nämlich erinnern. Jetzt höre ich dann gleich die Geschichte.
Zum ersten Mal bin ich zu Fuß hochgegangen und zwar, das war an meinem Geburtstag am 17. April 2020. War sie zu.
Bist du 18. da? April.
Nein! 24. April.
Das gibt's ja nicht. Ja, ja.
Wir sind lauter.
Witter, du bist schon Stier.
Ich bin ein Stier, ja.
Ja, das weiß ich. Mein Vater war auch Stier am 28. April. Ja,
okay. Im Sternzeichen.
Sternzeichen.
Trottel.
Entschuldigung, der musste sein.
Ah, du bist am 18. April? Ja, ja. Nein, das sind die super Witter.
Ja,
absolut. Witter. Nein, 17. April 2020 sind wir zu Fuß aufgegangen mit der damaligen Pächterin und dann haben wir es gesehen. Und dann haben wir doch darinnen nahe, also das Interieur, das haben wir einige Sachen nicht so angesprochen. Und dann haben wir meine damalige Freundin, die Evelyn Sperl, die ist Innenarchitektin, die hat mich da wirklich sehr unterstützt in dieser Geschichte. Wir haben dann innerhalb von 14 Tagen haben wir die Polsterbezüge neu gemacht, die Pölster, sie haben mir das alles genäht, wir haben die Wände gemacht, sie ist ja Raumkleid. Also wir haben die Hütte komplett neu strukturiert innerhalb von 3 Wochen. Und dann haben wir aufgesperrt in der ersten Maiwoche.
Aber jetzt fällt mir doch noch was ein, und zwar eine wirklich spannende Geschichte, weil es kam ja dann kurz nach der Eröffnung oder relativ nah nach der Eröffnung Corona und dann war das Problem, dass in der Hütte die Leute ja nicht eng haben sitzen dürfen und du hast aber eine geniale Idee gehabt, oder?
Naja, Corona war eigentlich schon im Winter, also Corona stand ja, das hat ja schon stattgefunden. Ich bin ja nach dem Lockdown, habe ich aufgesperrt.
Ah ja, richtig.
Nach dem ersten Lockdown.
Ja. Trotzdem war noch was mit Abstand halten. Ich kenne diese Geschichte mit den Körben und der Alm rundherum. Mit den Picknickkörben, stimmt die?
Das war einmal ein Versuch. Die Picknickkörbe habe ich tatsächlich gekauft. Wieder mal so eine Geschichte.
Komplett. Du sollst dir die mal alles gleich kaufen. Warte mal was aus.
Nein, ich habe in Ungarn 30 Picknickkörbe bestellt.
Genau, ja. Die Geschichte, ja, meine ich.
Na bitte, die ist bitte nicht erzählenswert, weil das war ein totaler Rohrkrepierer.
Aber die Idee war so gut, oder?
Ja, ich habe es super gefunden, aber die wurde nicht angenommen. Das hat nicht gescheit funktioniert. Ich habe ein paar Mal schon, aber es hat nicht gescheit funktioniert. Ja. Die Leute wollen so hinten kommen und wollen sich her sitzen.
Ja. Und nicht in die Wiesen, in die Nasse sie sitzen.
Genau, ja. Das ist irgendwo. Ich habe versucht, drüben über so einen Kiosk, der ist 20 Meter von meiner Hütte entfernt. Der könnte auch bespielt werden als Ausschank, ja. Aber der Mensch ist ein Rudeltier und den zieht es immer dorthin, wo viele Leute sind. Ja. Da wollen die Leute hin. Das ist so. Das ist ein Phänomen, aber es ist so.
Ah, okay. Aber finde ich auch super, dass es so viele Dinge gibt, die dann nicht aufgehen.
Ja, absolut.
Absolut. Und kannst du dich erinnern, was mein erster Katrin-Moment war? Denk einmal nach. Ich habe es dir schon mal erzählt. Ich meine, jetzt den Berg. Ich war mal da oben bei einem Jodelkurs.
Ja, ist das, jetzt kommt die Geschichte wieder. Ich habe sie schon verdrängt gehabt.
Ich stehe da drüben mit einer Jodeltrainerin und sie
mit
sagt...
Anita.
Ja, mit Anita.
Anita, Bibel, ja.
Und dann sagt sie, so nicht schrei einmal aus ganzem Leib. Und ich sage, nein. Und sie sagt, doch, jetzt schreist einmal. Und die Wanderer gingen vorbei und ich schreie. Ich habe es gemacht. Hast du schon mal gemacht?
Nein, muss ich gestehen. Ich habe es bis jetzt noch nicht zeitlich geschafft, weil ich habe ja dann immer, wenn die Stadt... Und es findet ja, glaube ich, heuer auch wieder statt. Oder?
Ich glaube schon.
Ich denke schon, ja.
Ich glaube schon. Ich ein Fixpunkt im Tourismus.
Nein, ich war echt überrascht. Ich habe dieser Idee keine Chance gegeben, aber das ist tatsächlich gut gebucht.
Ja, sie ist lustig. Na, sie nimmt dann da wirklich mit.
Es ist was anderes und ich finde es super, wenn das da herum passiert.
Du, vielleicht kann sie deine Picknickkörbe brauchen.
Ich werde es jetzt einmal auf Wilhaben stellen oder irgendwo hin. Ich weiß auch nicht, was ich damit
tue. Also ja, verkauft ist. Hast du den Foodtruck auch immer noch?
Nein, den habe ich Gott sei Dank verkauft. Ja, der stand eine Zeit lang in Freilassing. Ja, den habe ich sogar durch Zufall habe ich den wieder gesehen auf einem Parkplatz. Ich bin schnell wieder weggefahren.
Ja, Wahnsinn. Na, Robert, ich würde sagen, wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss. Ich habe mir ein kurzes Abschlussspiel einfallen lassen, den Katrin-Schnelltest. Du darfst auch mit antworten, aber eigentlich geht es an den Roland. Die erste Frage ist, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang da oben?
Sonnenuntergang.
Ich auch. Du, Sturm am Berg oder Regen im Tal?
Sturm am Berg.
Ja, würde ich auch sagen. Regen im Tal, wie fad ist das?
Na bitte, das kann jeder haben. Tourengeher-Frühstück oder Familienjause?
Familienjause.
Ebenso. Ein Gast, der viel redet oder einer, der komplett die Pappen hält?
Wir haben beides da. Der ruhig ist.
Ich nehme den, der viel redet, weil ich muss ihn mehr interviewen.
Ja, ist richtig. Das heißt, wir zwei sind eher nicht die perfekten Gäste bei dir.
Ruhig sind wir. Sie lasse ich für euch über.
Ja, genau. Perfekt vorbereitet oder perfekt improvisiert?
Ich bin beides, ich bin ein Chaot. Ja. Ich lebe meinen Chaotismus auch sehr gern aus, aber ich bin auch sehr gern vorbereitet.
Das ist doch eigentlich das Geheimnis in der Gastronomie, oder?
Ja. Improvisieren ist das halbe Leben da herum auch und man muss immer wieder eingestellt sein auf Unvorhergesehenes, aber ich denke, gut vorbereitet ist natürlich schon angenehmer, ja.
Ich bin auch immer sehr gut vorbereitet, wie du weißt. Peter, ich hoffe, du sagst jetzt nichts Gegenteiliges.
Dafür bin ich der Improvisierer, gell? Ja, genau. Salzkammergut Klassiker in der Küche oder völlig neues Experiment?
Bisschen, ab und zu möchte ich ein bisschen was einfließen lassen, was Neues, aber nicht so viel. Also ich habe ja einen nepalesischen Koch jetzt auch hier ins zweite Jahr da, der aber super österreichisch kochen kann, weil der war halt in Singapur in einem österreichischen Restaurant gekocht. Ja. Den habe ich auch von Indien mitgenommen. Aber ich möchte es vermeiden, diese exotischen Sachen, die gibt es in Tirol zum Teil auf den Hütten, aber ich glaube, die Salzkammergurtler wollen das lieber ein bisschen basic haben.
Das heißt, indisches Essen wird es eher nicht heroben geben, obwohl es ja ausgezeichnet ist.
Nur im Ausnahmefall, wenn es einmal für einen Stammtisch oder an, aber ich habe es nicht vor, nein.
Und abschließend zu diesem Spiel, habt ihr beide wirklich super gemacht.
Ich bin froh, dass wir nicht jodeln haben müssen.
Ja, wer das?
Wir haben Glück gehabt, Roland.
Ja, hey, ich bin total froh.
Ja, vor allem, ich habe es ja nicht geschafft damals. Sie hat ja gesagt, ich jodelt wie die Mickey Maus.
Schaust da so aus.
Finde ich ja. Jemand, der noch nie auf der Katrin war, wie würdest du sie mit einem Satz beschreiben, diesen Berg?
Es, im Sommer oder im Winter?
Beides auf einmal.
Die ganze Alm ist ein absolut friedlicher Platz, wo man sich niederlassen kann und die Seele baumeln lassen kann.
Schön. Wow. Wunderschön. Robert, wir kommen zum Wordrap.
Ja, genau. Und da haben wir ganz kurze Fragen an dich. Bitte um kurze Antworten. Am Salzkammergut schmeckt mir.
Der Schmäh.
Der schmeckt uns auch.
Ja, manchmal. Am Salzkammergut taugt man nicht.
Kleinkariertheit.
Was?
Ja.
Gibt's das?
Ja, natürlich. Ja, ganz stark sogar.
Im Salzkammergut fehlt mir.
Das Meer.
Ist verständlich, ja, obwohl wir so viel Seen haben.
Nein, wir haben den schönsten Platz der Welt, also keine Frage. Also wir sind gesegnet und absolut glücklich, dass wir da sein dürfen.
Da passt die letzte Frage.
Ja, denn die letzte Frage ist, am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Die Menschen und die Tradition und die Sichtweise. Wie das Leben hier gesehen wird, das ist schon sehr schön, wenn man ins Ausseherland schaut. Überall hin, diese ganzen alten Traditionen, der Fasching, das ist schon sehr beeindruckend, das ist unvergleichbar.
Roland, vielen, vielen Dank. Ein tolles Gespräch. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt bei uns beiden. Endlich waren wir wieder herum, Robert.
Ja, hat uns sehr gefreut. Genau. Und jetzt freuen wir uns aufs Essen.
100%. Aber eine Nachricht haben wir noch an euch da draußen. Bleibt uns treu, drückt auf Abonnieren überall, wo ihr den Podcast hört oder seht. Kann man ja mittlerweile auf YouTube anschauen als Videopodcast. Instagram sind wir natürlich unter Salzkammergut-Podcast, Facebook auch. Also bleibt uns treu, werdet uns treu und erzählt von unserem Podcast weiter.
Und ein guter Tipp von Peter, schon vom letzten Mal gehört, empfehlt zumindest einem Freund oder einer Freundin diesen Podcast zum Weitergeben.
Vielen Dank und bis nächsten Dienstag.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.